hat schon mal etwas Wichtiges verloren. Oder anders, ja. Ich stehe mal auf, dann ist das besser.
Ich habe schon mal mein Handy verloren und habe es wieder gefunden.
Und warst ganz verzweifelt, ne? Ich kann mich noch erinnern. Ja, ja, okay. Also ein Handy ist verloren gegangen. Hat jemand was anderes schon mal verloren? Irgendwas, was ganz, ganz wichtig war. Noch nie was verloren? Noch hier? Mal aufstehen.
Meine Schlüssel.
Und? Hast du gefunden? Wo waren sie? Weißt du nicht mehr. Hast du wieder gefunden? Was denkt ihr, wo verliert man meistens Sachen? Also ich sage jetzt mal, ja. Im Bus, genau richtig. Man fährt mit dem Bus, holt was raus, weg ist es. Ja. Wo könnte man Sachen noch verlieren? Zum Beispiel, wenn man zum Schwimmen geht. Ich bin mal zum Schwimmen gegangen mit meiner ganzen Familie an einen großen See. Und wir sind da mit dem Auto hingefahren. Und wir hatten einen großen Korb. Und in diesem Korb waren alle Sachen drin, die wir brauchten. Einschließlich dieser Brieftasche, die in meinem Auto ist. Da ist nämlich mein Führerschein drin. Da ist ein wichtiges Bild drin. Ich zeig's euch mal, vielleicht könnt ihr euch denken, wer das ist. Gib's mal weiter. Da ist ein wichtiges Bild drin zum Beispiel. Ja, also hier ist mein Führerschein. Da könnt ihr auch mal gucken, wie ich ausgesehen habe, als ich jünger war. Wenn ihr wollt, guckt mal, da bin ich. Ja, ganz ruhig lachen, das ist völlig in Ordnung. Ja. Das ist mein Hochzeitsfoto, ganz genau. Guck, ich zeig's euch auch mal. Also das war weg. Als ich am Abend, also es lag im Korb, alles schön drin reingelegt, im Korb, ja. Und als wir fertig waren mit dem Schwimmen, habe ich den Korb in die Hand genommen und bin zum Auto gelaufen. Wir sind nach Hause gefahren. Und als ich zu Hause war, stellte ich plötzlich fest, wollt ihr auch nochmal gucken? Stelle ich fest, meine Brieftasche ist nicht mehr da. Es war ungefähr fast eine Stunde Fahrt mit dem Auto von der Stelle, wo wir schwimmen waren. Und dann habe ich gleich den Kopf oben gedreht, gerattert, bam, 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 was könnte ich jetzt machen? Dann habe ich vielmehr einen Mensch, ich war bei einem Bäcker, habe bei dem Bäcker angerufen, nein, da ist keine Brieftasche. Dann habe ich an einer anderen Stelle angerufen, wo wir noch waren, wo wir was gegessen haben, auch nicht. Alles versucht durchzugehen, ich habe den nicht gefunden. Ja?
Dann hast du ihn bestimmt gefunden und zu Gott gebeten.
Ja, gut, so schnell sind wir noch nicht. Ja, ich habe erst mal zum lieben Gott gebetet, habe gesagt, du, keine Chance. Was mache ich jetzt? Dann habe ich gebetet und dann hat der liebe Gott gesagt, setz dich in dein Auto und fahr wieder dahin, wo ihr wart. Und dann bin ich losgefahren, bin dort angekommen, habe mein Auto abgestellt, bin zu der Stelle gegangen, wo wir schwimmen waren. Da war ziemlich hohes Gras. Und was finde ich an dieser Stelle, wo viele, viele Leute waren? Meine Brieftasche. Die hat da die ganze Zeit gelegen und keiner hat sie gesehen. Keiner. Und meine Brieftasche war da. Ich war so dankbar. Wenn man was verloren hat, das wissen wir alle, die wir das erlebt haben, und wir finden es wieder, sind wir einfach von Herzen dankbar. Ist das nicht so? Ja. Und das möchte ich, dass wir uns das immer vor Augen halten. Der liebe Gott hört nie auf, uns zu suchen. Nie. Ich glaube, der Christoph, der liest jetzt da einen Text noch dazu. Den hören wir uns jetzt mal an, wenn wir genau hinhören.
Ich lese den Text aus Matthäus 18, die Verse 10 bis 14. Seht zu, dass ihr nicht eines von diesen Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, ihre Engel im Himmel sehen allezeit das Angesicht meines Vaters im Himmel.
Stopp. Wisst ihr, wer die Kleinen sind von denen? Ja? Ganz genau, das sind die Kinder. Lies mal weiter.
Denn der Menschensohn ist gekommen, zu retten, was verloren ist. Was denkt ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eines unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Berg stehen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eins von diesen Kleinen verloren geht.
Keiner von uns soll verloren gehen, nicht nur ihr Kinder, sondern alle, die hier sitzen. Und Gott hört nicht auf, uns zu suchen, wenn wir mal verloren gegangen sind. Er ist immer da und er findet uns. Er findet uns. Und er bringt uns zurück zu seiner Herde. Das erzählt dieses Gleichnis. Und das braucht ihr nie vergessen. Also wenn ihr was verloren habt, nach oben beten und der liebe Gott, der lässt es euch finden. Ich hoffe es zumindest. Jetzt dürft ihr wieder auf eure Plätze gehen.
Ich glaube, er spricht etwas an, was wir alle tief in unserem Herzen immer wieder versuchen. Wir versuchen, Gott gnädig zu stimmen bei dem, was wir tun. Wir versuchen, durch unser Leben Gefallen bei Gott zu finden und sagen, Mensch, habe ich das nicht gut gemacht? Wir neigen dazu, weil wir in einer Gesellschaft leben, die auf Leistung aus ist. Nur wenn ich etwas leiste, dann bekomme ich auch etwas. Ich bekomme nur dann Geld, wenn ich etwas leiste. Als unsere Kirche entstanden ist, im Jahr 1863, standen die Werke an der obersten Stelle. Nur durch die Werke war es möglich, aus ihrer Sicht Anerkennung bei Gott zu bekommen. Die Werke waren die Basis dafür, die Gebote waren die Basis dafür, dass Gott uns annimmt. Auf der Generalkonferenz 1888, diese wohl bekannteste Generalkonferenz, die je in die Geschichte der Siebenten-Tags-Adventisten eingegangen ist, haben Jones und Wegener diese Vorstellung, dass die Werke die Basis für unsere Erlösung sind, die Gebote die Erlösung, Basis für unsere Erlösung sind, auf den Kopf gestellt. Jetzt müssen wir uns Folgendes bewusst machen. 1888 ist gut, ja, 20 Jahre, über 20 Jahre nach Gründung unserer Kirche, 1863. Wisst ihr, wer in der Zwischenzeit schon gestorben war, 1888? Ich nehme mal ein paar Namen. James White, 1881. Gene Andrews, der Missionar hier in Europa, der in Europa war, 1883. Joseph Bates, 1872. Hiram Edson, 1882. Der Adventismus beginnt sich mit dem Jahr 1888 zu verändern. Glaube und Werke und Rechtfertigung stehen plötzlich in einer ganz anderen Sichtweise. 1979 wird ein Buch zusammengestellt von Predigten von Ellen White. Ihr könnt das noch heute bekommen. Das heißt Glauben und Werke, worin Ellen White einige Artikel zusammengetragen hat, die 1890, wo einige Artikel von Ellen White zusammengetragen worden sind, die 1890 im Review and Herald veröffentlicht wurden. Warum hat sie das gemacht? Weil es innerhalb unserer Kirche eine ganz starke Gegenwehr gegen das aufgebracht wurde, was Wegener und Jones versucht haben, den Menschen bewusst zu machen, dass keiner von uns, wie in diesem Clip, durch sein Verhalten Gott gnädig stimmen kann. Dass nicht meine Werke die Basis dafür sind, dass Gott mich annimmt. Ellen White bemerkt darin, dass es wichtig sei, deutlich zu erklären, dass wir unsere Stellung vor Gott nicht durch eigene Verdienste verändern können. Erlösung bleibt und ist einzig und allein ein Geschenk. Ein paar Zitate aus dem, was sie dort schreibt. Sie schreibt: Wenn der Mensch die Erlösung jedoch durch keine seiner guten Werke verdienen kann, muss sie ganz aus Gnade kommen, empfangen vom sündigen Menschen, weil er Jesus aufnimmt und an ihn glaubt. Es ist gänzlich ein freies Geschenk. Rechtfertigung durch den Glauben ist über jede Auseinandersetzung erhaben. Und dabei hat sie zwei Bibelstellen im Kopf. In Römer 3, denn niemand wird in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Oder in Galater 2, 16, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden, durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes, denn durch des Gesetzes Werke wird kein Mensch gerecht. Die beiden Stellen machen deutlich, worum es geht. In meinen Predigten, ihr habt es vielleicht schon, dass es aus euch den Ohren rauskommt, kann ja sein, betone ich immer wieder, fast jedes Mal, dass wir ganz und gar von der Liebe Gottes abhängig sind. Wir können nicht die Liebe Gottes verbessern. Gottes Liebe begegnet uns nicht durch unser Handeln, sondern durch Gottes Handeln für dich und für mich. Wenn ein Reicher, schreibt Ellen White, Geld und Besitz hat und davon dem Herrn ein Opfer bringt, kommt die falsche Vorstellung auf, die das Opfer verdirbt, dass er sich die Gunst Gottes verdient hat und der Herr verpflichtet ist, ihn aufgrund seiner Gabe mit besonderem Wohlwollen zu betrachten. Ich glaube, dass viele von uns diese Vorstellung heute noch haben. Vielleicht nicht so oberflächlich, sondern so ganz tief unten in uns drin. Man denkt, wenn wir etwas Gutes tun, dann wird es schon gut, oder? Was ist das Gegenteil von gut? Was würdet ihr sagen? Was ist das Gegenteil von gut? Schlecht? Gut gemeint? Böse? Ungut? Falsch? Ein Beispiel. Da bleibt jemand mit seinem Auto liegen, du siehst es. Fragst, was das Problem ist. Und dann sagt er, ja, Auto läuft nicht mehr, keine Ahnung. Und du sagst, ach, ist ja nicht weit weg bis zur nächsten Tankstelle, ich schleppe sie geschwind dahin. Ihr macht das Auto fest am anderen Auto, ihr fahrt los. Ja. Die Bremsen funktionieren an einem anderen Auto nicht. Das wissen Sie ja, aber ihr versucht so gut, so langsam wie möglich zu fahren. Was passiert? Das Abschleppseil reißt. Ihr habt es ja gut gemeint. Ja. Das Auto kommt nicht zum Stehen, dafür kommt ein anderes Auto von hinten und rammt das Auto, das abgeschleppt worden ist und fährt noch auf euer Auto mit drauf. Das Beispiel zeigt, dass wir nichts auf dieser Erde gut machen können. Auch wenn das Ergebnis gut zu sein scheint. Alles kommt von Gott, alles. Und das sagt 1. Korinther 29, der hier zitiert worden ist. Von dir ist alles gekommen und von deiner Hand haben wir dir es gegeben. Wenn wir meinen, etwas an Gott zurückgeben zu können, dann gelingt das nicht. Wir sind alle von Gott abhängig. Und heute, gerade heute, wenn wir Abendmahl feiern, wird das in ganz besonderer Weise deutlich. Wir werden nicht besser dadurch, dass wir am Abendmahl teilnehmen. Wir werden nicht in Gottes Augen als, gnädig angesehen, weil wir das tun. Wir können Gott doch gar nichts zurückgeben, was er uns gegeben hat. Ich weiß nicht, ob uns das mal bewusst ist. Wir haben so viele Dinge, die wir uns im Leben leisten aufgrund von Geld. Die meisten von uns haben ein Auto. Zurzeit muss ich ein Auto fahren, weil mein anderes Auto in der Werkstatt ist. Und da weiß ich mein Auto jetzt wieder zu schätzen, weil das ist 17 Jahre älter. ist von schwarz auf rot gewechselt, mit Spachtelstellen drin und lackiert. 242.000 Kilometer, das fährt noch. All das ist etwas, was Gott uns geschenkt hat. Es kommt von Gott, nicht wir haben das erarbeitet. Es ist nicht unser Verdienst und doch ist das in unserem Kopf drin. Die mobilen Geräte, die wir alle nutzen, die Bücher, die wir kaufen, all das, es ist etwas, was Gott uns gegeben hat. Wir können ihm nichts zurückgeben. Gefällt uns das? Wofür setzen wir die Dinge ein, die Gott uns gegeben hat, die wir haben? Was machen wir damit? Wie gehen wir damit um? Vielleicht noch ein paar Worte von Ellen White dazu. Sie schreibt, der Grund, weshalb es vielen nicht gelingt, erfolgreiche Mitarbeiter Gottes zu sein, liegt darin, dass sie sich so verhalten, als ob Gott von ihnen abhängig wäre und sie Gott vorschlagen müsste, was er mit ihnen tun sollte, anstatt sich von Gott abhängig zu machen. Sie legen die übernatürliche Macht beiseite und schaffen deshalb die übernatürliche Aufgabe nicht. Die ganze Zeit verlassen sie sich auf ihre eigene und die menschliche Kraft ihrer Brüder. Sie sind in sich eng und urteilen ständig aufgrund ihres begrenzten menschlichen Verständnisses. Wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, bis Gott wiederkommt. Aber eines ist klar: All das, was wir uns leisten können, all das, was Gott letztendlich uns gegeben hat, soll dazu eingesetzt werden, dass andere erkennen, wer und wie Gott ist. Ich weiß nicht, was das in deinem Leben ist. Ob das dein Wissen ist, das du hast, ob das die Erkenntnis ist, die du hast, ob das Materielles ist, das du hast. Aber alles, was in deinem Leben ist, alles komplett, soll dazu eingesetzt werden, in dem Bewusstsein, dass Gott es mir gegeben hat. Heute beim Abendmahl, ganz besonders beim Abendmahl, denken wir daran. Wir sind durch Christus erlöst. Wir sind durch Christus beschenkt. Beschenkt mit dem Leben, das wir nicht verdienen können. Wir sind beschenkt und erinnern uns heute an dieses Geschenk. Kann man sich freuen, ne? Das Kostbarste, was Gott in seinem Leben, was der Vater in uns gegeben hat, in seinem Leben, das Falsche, aber was Gott, der Vater, uns gegeben hat, ist, dass sein Sohn für uns, für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Daran denken wir heute. Und dass dieses Geschenk das Wertvollste ist, was es überhaupt gibt. Jeder von uns, der Kinder hat, der weiß, was es bedeutet, wenn man ein Kind verliert. Manche haben es vielleicht sogar schon erlebt. Wie wertvoll so ein Kind ist, das aus dem Mutterleib herausgekommen ist, wo man Schmerzen erlitten hat für die Kinder. Das Wertvollste. Und wenn man das verliert, dann weiß man, was es bedeutet, zu leiden. Der Vater, unser himmlischer Vater, ist bereit, das Wertvollste, was er hat, das Leben seines Sohnes für dich und für mich zu geben. Und selbst das Risiko eingehend, dass sein Sohn dem nicht würdig ist. Ist uns das bewusst? Was das bedeutete damals, vor fast 2000 Jahren, als Jesus am Kreuz für deine und für meine Schuld gestorben ist? Was es bedeutete, als Jesus auf diese Erde kam, um uns zu zeigen, was es heißt, in Verbindung mit dem Vater zu leben, völlig in allem von ihm abhängig zu sein. Und nicht eine Kleinigkeit in seinem Leben, das er hätte haben können, eigenständig zu tun. Er hat alles, was er auf dieser Erde gelebt hat, von seinem Vater bekommen. Und er hat es so gelebt, damit er dir und mir sagt, das ist für dich. Ich wünsche mir hier in unserer Gemeinde in Schweinfurt und Bad Kissingen, die jetzt als Gäste mit heute da sind, dass es uns gelingt, dass wir diesen Einsatz, den Jesus für dich und für mich am Kreuz bezahlt hat, und die Gaben und Fähigkeiten und Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, die wir hier haben, in dem Bewusstsein einzusetzen, dass das nicht meins ist, sondern dass ich das von Gott bekommen habe. Wenn ich das Brot nehme, wenn ich den Kelch zu mir nehme, dann werde ich daran erinnert, alles in meinem Leben, jede Kleinigkeit, selbst das Atmen, ist Geschenk Gottes.
Ich habe einen Satz gehört, gelesen in den Internet, und das hat sehr gut gepasst um diese Predigt. Das brennt bei mir innen drin, das kann ich nicht aushalten. Ich versuche das auf Deutsch übersetzen, stand geschrieben, dass unsere Werke retten uns nicht, nie. Aber unsere Werke zeigen, ob sind wir gerettet oder nein. Dankeschön.
Sie zeigen uns, wie wertvoll uns dieses Geschenk ist. Ich wünsche mir, dass uns das die Grundlage wird, auch wenn wir jetzt miteinander Abendmahl feiern, wenn wir erleben und erfahren, dass alles, was uns Gott gegeben hat, alles, was aus dem, was Gott uns geschenkt hat, herausfließen kann, dass das er ist durch dich. Es geht nur um den, der für dich und für mich am Kreuz gestorben ist, der ins Grab gelegt worden ist und am dritten Tag auferstanden ist. Nur um den geht's. Und lasst uns doch als Gemeinde durch unsere Gaben und Fähigkeiten, die wir haben, das anderen Menschen zeigen. Nicht nochmal, weil Gott dann sagt, super, sondern weil es der Grund unserer Dankbarkeit ist für das, was gefunden worden ist, im Bild gesprochen. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Amen.